deine Berufung, Gott segne dich. Ja, schön, dass Gott mich dazu nicht.
Dein Eingreifen brauchst. Die andere Leitplanke, wenn ihr so wollt, ist die folgende. Wo es nicht nötig ist, nicht notwendig ist, da sollte es an dir nicht scheitern. Also damit meine ich, da wo es daran liegt, dass du dich in den Ordnungen Gottes bewegst, gerade auch im Umgang mit deinen Finanzen, dann sollte ein Wunder Gottes nicht unbedingt notwendig sein, sondern dann solltest du den Segen ernten, den du davon hast, dass du dich an Gottes gute Prinzipien hältst. Und ich möchte mit euch gleich in das Leben eines Propheten hineinschauen und drei Situationen genauer beleuchten, die so unterschiedliche Aspekte deutlich machen im Umgang mit Finanzen und die zeigen, wie Gott da mit uns rechnet und wie wir mit ihm rechnen dürfen. Ich sage euch ganz kurz, wie ich an den Mann gekommen bin. Zum einen bin ich sehr herausgefordert gewesen, endlich mal wieder aus dem Alten Testament zu predigen. Und dann lief mir ein Mann über den Weg, der hatte gerade seine Achillessehne gerissen. Und er sagt, ich sitze zu Hause und schicke meine Familie, da musst du was tun und da muss was aufgeräumt werden und da muss noch was gemacht werden. Und sagt, und ich sitze auf dem Sofa und kommandiere die durch die Gegend. Und während er so erzählte, wie er das mit seiner Frau macht, ich weiß nicht warum, fiel mir Gehasi ein. Kennt ihr den? Den Prophetendiener, Gehasi. Und das war so der eine Gedanke und der andere war eben, wie ist das, Gesandter zu sein von Gott? Wir alle sind, wenn wir Christen sind, Gesandte von Gott und wir haben einen Auftrag und wir haben eine Verantwortung mit dem, mit wem, mit was wir gesandt sind, verantwortungsvoll umzugehen. Das waren so zwei Leitgedanken und dann bin ich auf den Elisa gestoßen und den finden wir in 2. Könige, die Kapitel 2 bis 14 werden seine Geschichten erzählt und wir tauchen ein in eine völlig fremde Zeit. 2500 Jahre zurück von heute in ein Umfeld, was so uns nicht mehr vertraut ist. Es gab in der Zeit einen Propheten, nämlich den Elisa. Es gab aber auch einen König, der Verantwortung hatte. Der König war eher interessiert an manchen Stellen zumindest an der Vermischung der Religion. Dann wurde das politisch einfacher. Dann gab es wieder Zoff mit dem Propheten. Also das waren ganz spannende Zeiten, in denen die gelebt haben. Und das Volk musste sich immer entscheiden, auf wen hören wir denn? Beim Elisa ist das Spannende, er hat einen tollen Namen. Der heißt übersetzt Gott hilft. Mit Gott kann man rechnen. Er war die personifizierte Botschaft. Gott ist ein helfender, ein eingreifender Gott. Und noch eine Vorbemerkung, damit ihr die Geschichte gleich versteht. Es gab in dieser Phase Prophetenschüler. Das heißt, um Elisa herum lebten Menschen, die waren so immer in seinem Umfeld, die liefen mit ihm mit, die schauten sich an, was der Prophet so tat und erlebten dann auch das eine oder andere, was dann so unterwegs in seinem Leben passierte. Ein paar Dinge, von denen ich glaube, dass wir uns die heute nicht mehr wünschen, der geht irgendwo lang und ein paar Kinder lachen den Propheten aus und sterben zur Strafe. Das sind so Situationen, wo wir uns wundern über Gottes Handeln. Auch andere Dinge, die wir nicht greifen können, ein Eisen, was im Wasser liegt und was der Prophet wieder rausholt. Aber es gibt Prinzipien im Leben des Elisas, die etwas deutlich machen über die Art und Weise, wie mit Gott zu rechnen ist. Und so möchte ich euch eine Witwe vorstellen. Die findet ihr, wenn ihr das nachlesen möchtet, in 2. Könige 4. Und da wird uns von dieser Witwe berichtet. Diese Frau ist noch nicht besonders alt. Also das bedeutet, ihr Mann ist definitiv viel zu früh gestorben. Ich habe das persönlich einmal im familiären Umfeld erlebt, wo jemand in so ein Loch fällt und sich fragt, warum muss das so sein? Warum muss mir das passieren? Eine emotionale Extremsituation, eine Notfallsituation. Und als sei das Ganze nicht schlimm genug, droht ihr jetzt auch noch, ihr familiäres Umfeld weggenommen zu werden. Da kommt nicht das Jugendamt, sondern in dem Fall jemand anders und sagt, ich möchte deine beiden Söhne haben. Und zwar sollen die für mich arbeiten, weil dein guter Mann, der hat Schulden bei mir und du kannst ihn nicht bezahlen und deswegen nehme ich jetzt deine Kinder mit und dann dürfen die für mich arbeiten, um die Schulden auszugleichen. Also als sei der Verlust des Ehepartners nicht schlimm genug, ist das so die Situation, in der sie steckt. Und ich glaube, wir können uns da ein Stück reinfühlen, dass das unglaublich herausfordernd ist. Etwas ist, was einen nicht schlafen lässt, was einen verzweifeln lässt. Und in dieser Phase ist diese Frau. Ich weiß nicht, auf wen sie alles sauer war. Ich glaube, sie war ziemlich sicher auf den Gläubiger sauer, dass der genau in dem Moment seine Schulden einfordert. Vielleicht war sie auch sauer auf ihren verstorbenen Mann. Vielleicht hat sie gesagt, der lässt mich mit den ganzen Schulden hier zurück. Man kann auf Gott sauer sein, man kann auf die ganze Welt sauer sein in diesen Momenten. Und sie überlegt sich, ich muss meinen Frust irgendwo loswerden. Und so geht sie zum Elisa und in dem Text steht wortwörtlich, und sie schrie ihn an. Also sie hat ihm nicht gesagt, es geht mir schlecht, sie hat ihn richtig angebrüllt. Ich habe mich gefragt, warum geht sie dahin? Warum geht sie zum Elisa? Also wenn man in einer Notsituation ist und der Text sagt, der Gläubiger hat sein Kommen angekündigt, er war auf dem Weg, also man hatte nicht mehr viel Zeit zu handeln, dann überlegt man sich genau, wo gehe ich jetzt hin? Ich habe jetzt keine Zeit mehr, 25 Leute um Hilfe zu fragen. Ich muss zu jemandem hingehen, wo ich mir sicher bin, da bin ich an der richtigen Adresse. Und so geht sie zu dem Elisa und der Text erklärt uns, dass sie dorthin geht, weil ihr Mann einer dieser Prophetenschüler war. Also jemand, der sich im Umfeld von Elisa bewegt hat. Und ganz viel bleibt offen, ob sie gedacht hat, ich gehe dahin, der hat so viel von Wundern erzählt, der Mann kann mir helfen. Vielleicht hat sie gedacht, der war immer bei dem Elisa und jetzt stehe ich da, jetzt muss ich bei dem meinen Frust loswerden. Es wird uns nicht aufgeklärt. Das Einzige, was uns gesagt wird, sie geht dahin und brüllt ihn an. Und was Elisa tut ist, er stellt eine Frage. Er fragt, wie kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, wie man sich so fühlt in der Situation, wenn man gerade all seinen Frust rausgebrüllt hat und der andere sagt, wie kann ich dir denn helfen? Auf jeden Fall ist das, was er von ihr wissen will. Und dann fragt er sie, was hast du noch? Was hast du noch zu Hause? Und egal, wie es dir heute Morgen finanziell, wirtschaftlich geht, ich vermute und ich bin mir relativ sicher, wenn ich mich so umgucke, ihr habt alle mehr als diese Frau. Weil sie sagt, ich habe noch einen Krug Öl zu Hause. Das ist alles, was ich noch habe. Ein Krug mit Öl. Weniger als das Existenzminimum, weil damit kann man nicht leben. Und der Prophet hat dann einen Hinweis an sie und sagt, ich gebe dir einen Auftrag. Und zwar gehst du jetzt zu deinen Nachbarn und sammelst dort. So weit, so naheliegend. Auf die Idee wären wir wahrscheinlich auch alle gekommen zu sagen, hast du nicht irgendjemanden, wo du dir was leihen kannst? Allerdings sagt der Prophet, sie soll sich weder Geld leihen noch andere Vermögensgegenstände, sondern leere Krüge. Und das ist dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, welchen Tipp ihr gegeben hättet, aber zu sagen, geh mal hin und leih dir Krüge bei deinen Nachbarinnen, so lange, bis dein Haus damit voll ist und dann gehst du in dein Haus, nimmst deine zwei Söhne mit und schließt die Türe hinter dir zu. Also du hast große finanzielle Not und ich kann dir heute sagen, bevor Gott das Wunder tut, geht manchmal das offensive, glaubensvolle Handeln von uns voraus, was erstmal nicht so ganz vielleicht belegbar ist, begründbar ist, wo es einfach gilt, Gott zu vertrauen und seinem Reden. Und ich finde, diese Frau macht ein paar Dinge sehr richtig im Umgang mit ihrer finanziellen Not. Das erste ist, sie redet darüber. Ich glaube, dass in unseren Gemeinden, und ich erlebe das immer wieder in Wuppertal und in Hilden, wann immer ich über das Thema Geld predige, hinterher reden Leute mit mir und sagen, das darfst du aber niemandem erzählen. Es gibt keine Kultur, dass wir über, gerade in diesem Bereich über unsere Not reden. Diese Frau redet darüber und das zweite ist, sie sucht diese Hilfe, sie leiht sich die Krüge und sie geht einen Schritt des Glaubensgehorsams, noch bevor irgendetwas passiert ist. So, wenn ihr ein bisschen Fantasie habt, stellt euch dieses Haus vor, sie sitzt da drin, vielleicht bis die Treppe hoch, alles steht voller Krüge, sie hat ihren einen Krug mit Öl. Die Söhne sitzen da und denken, Mutter hat die Beerdigung ziemlich mitgenommen, das ist gerade alles schwierig hier. So, und die Türe ist zu und sie sagt, jetzt gib mir mal den einen vollen Krug und sie fängt an zu gießen. Und sie sagt, und den nächsten Krug her. So lange, bis alle Krüge mit Öl gefüllt sind. Und dann sagt Gottes Wort so schön, und dann hörte das auf mit dem Öl. Die Begeisterung ist riesengroß, sie rennt zum Propheten und erzählt ihre Erfolgsgeschichte, sagt das ganze Haus, alle Krüge voll mit Öl. Und er hat einen ganz pragmatischen Tipp und sagt, du verkaufst das jetzt alles, das ist nämlich wertvoll und dann kannst du deine Schulden bezahlen. Und das Geniale an unserem Gott ist, der Satz ist da nicht zu Ende, sondern der Prophet sagt, und dann kannst du von dem, was übrig bleibt, auch noch leben. Ein faszinierender Gedanke, eine faszinierende Art und Weise, wie unser Gott handelt. Und ich habe versucht, mit allen drei Geschichten, die ich euch vom Elisa jetzt erzähle, so ein Stück die Prinzipien zu formulieren, die ich in diesen Geschichten sehe. Und so glaube ich, dass in dieser Geschichte drinsteckt, dass Gott oft mit dem beginnt, was wir schon oder was wir gerade eben noch haben. Gott fängt nicht völlig an einer anderen Stelle in unserem Leben an, sondern da in der Situation, wo wir drinstecken, befähigt uns Gott und sagt, geh mal mit dem los, was du noch hast. Vertrau mir und leere Gefäße können ganz schön praktisch sein. Und so geht diese Frau diesen Weg. Ich möchte euch ermutigen, da wo Gott in eine Notsituation mit einbezogen wird, da wo wir dann Gebet draus machen, wo wir vielleicht jemand anders mal mit hineinschauen lassen, wo jemand anders mal ein Reden in dein Leben geben darf an dieser Stelle von Gott her, dann ist Gott in der Lage, aus wenig viel zu machen. Glauben wir das, dass Gott in der Lage ist, aus wenig viel zu machen? Was ich euch so mitgeben möchte von der Ölmenge her, ist ein faszinierender Gedanke, dass Öl fließt und es ist nur begrenzt von der Anzahl der Krüge, die im Haus waren. Wären noch 5 Krüge mehr da gewesen oder noch Platz für 5 Krüge mehr gewesen, wäre das Öl weiter geflossen. Gott ist einer, der reich gibt, reichlich gibt. Bevor jemand sagt, ich übernehme das Prinzip, das ist super, möchte ich noch einen zweiten Gedanken dazu sagen. Hier wird keine göttliche, nie versiegende Ölquelle prophezeit, die dich auf ganz bequemen Wege stinkereich macht, dass du nie wieder arbeiten musst. Gott handelt hier in der Not dieser Frau. Das ist keine Pauschallösung. Gott ist für alle meine Versorgungsengpässe zuständig. Sondern das, was ich glaube, was hier in dieser Geschichte deutlich wird, ist der folgende Punkt. Gottes Gnade und seine Möglichkeiten, auch aus scheinbar auswegloser materieller Not zu retten, das steht im Mittelpunkt dieser Geschichte. Und wenn du heute hier sitzt und weißt, genau eine solche Situation habe, ich weiß gerade nicht so richtig, wie das weitergeht, dann ist es doch gut zu wissen, Gott stellt hier nicht die Schuldfrage. Gott hält keinen langen Vortrag, was du hättest besser machen können im Bereich deiner Finanzen. Und was du alles noch Kluges hättest aus deinen Möglichkeiten tun können, sondern Gott ist einfach gnädig und hilft. Wer das heute Morgen braucht, den möchte ich sehr ermutigen, das wirklich festzuhalten für sein Leben. Ich habe in meiner Vorbereitung in ein Kindergottesdienstmaterial reingeschaut über diese Geschichte und da stand folgender Dialog von zwei Nachbarinnen. Die haben sich unterhalten und sagten, hast du auch Besuch von unserer Nachbarin gehabt? Wollte sie von dir auch leere Krüge? Und dann haben sie gespottet und haben gesagt, jetzt ist sie so arm dran, jetzt füllt sie schon leere Krüge mit ihrem Gottvertrauen. Und dann brachte die irgendwann die Krüge zurück und sagte, da war ganz viel Öl drin und ich habe das verkauft. Und dann unterhalten die sich wieder und sagen, ist doch unfassbar. Jetzt hat sie tatsächlich mit ihrem Gottvertrauen diese Krüge mit Öl gefüllt. Ich glaube, ich fange damit auch mal an. Und dann sagt die andere Nachbarin, aber du hast doch gar keine finanziellen Probleme. Und sie sagt, ja, aber ich habe andere Probleme. Vielleicht brauche ich darin auch mal diese Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und das ist eine gute Überleitung zu der Geschichte, die sich direkt an diese Geschichte anschließt. Weiterhin in 2. Könige 4 und ab Vers 8, da wird uns eine weitere Frau vorgestellt und die heißt Schunemiterin. Die wird namentlich nicht genannt. Das ist also der Name, mit dem wir uns begnügen müssen. Und in Vers 8 steht Folgendes. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihm zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Also Elisa hat seine Reiseroute, die geht er immer wieder und es gibt diese wohlhabende Frau und ich sage euch ehrlich, ich habe diesen Text gelesen und habe gedacht, okay, da ist eine reiche Frau, die hat Langeweile zu Hause und die denkt, da ist so ein Halbprominenter unseres Reiches, der reist hier mal vorbei, ein bisschen Unterhaltung kann nicht schaden, ich lade ihn zum Essen ein. Stimmt aber nicht. Ich habe gedacht, der arme Elisa, der muss da durch, der wird da immer belästigt. In Vers 9 steht aber was anderes. In Vers 9 steht, dass diese Frau sagt zu ihrem Mann, und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig bei uns hindurchzieht. Es ist ein heiliger Respekt vor diesem Mann. Sie hat ein Stück Offenbarung davon, dass hier sich Gott offenbart im Leben dieses Mannes und dass hier ein Stück Teilhabe am Reich Gottes geschieht, wenn man in Beziehung zu diesem Mann steht. Und so macht sie ihr Haus auf und sie lädt ihn ein. Und so ist das nicht für sie, für Elisa eine Ehre, bei der reichen Frau essen zu dürfen und einen reich gedeckten Tisch zu haben, sondern es ist eine Ehre für diese Frau, diesen Mann Gottes aufnehmen und versorgen zu können. Und in der weiteren Geschichte gibt es ein paar Dinge, die andere aus unserer Mitte heute lernen können für ihren Umgang mit Finanzen. Weil das ist eine reiche Frau und nicht wie in der ersten Geschichte eine in größter Not. Diese Frau geht irgendwann zu ihrem Mann, sagt, ich habe folgenden Plan, wir bauen an. Es wird Zeit auszubauen, wir haben oben noch eine Menge Platz und wir bauen jetzt ein Gästezimmer. Und zwar ein voll ausgestattetes Gästezimmer. Alles, was da reingehört, Bett, Stuhl, Tisch, eine Lampe, alles kommt da rein. Weil wenn der gute Mann hier durchreist, dann soll der hier nicht nur ein Essen kriegen. Dann kann der sich da auch mal zurückziehen mit seinem Diener und dann hat der mal seine Ruhe und dann kann der Pause machen. Und so nehmen sie Geld in die Hand und sie bauen ihr Haus um, um ein Stück Raum zu schaffen für das offenbarte Reich Gottes in Person dieses Elisas. Sie ist gastfrei. Und sie ist großzügig. Zwei ganz wertvolle Eigenschaften von Gottes Wort her. Gastfrei und großzügig, auch im Neuen Testament. Immer wieder betont, dass das ein Merkmal von Kindern Gottes sein sollte. Und sie investiert in diesen Mann und in ihr Haus und in ihr Lebensumfeld. Aufgrund dieser Erkenntnis, da kommt ein Gottesmann. Und der Elisa ist sehr dankbar dafür. Der freut sich über das Zimmer. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der liegt da auf seinem Bett. Und er guckt seinen Diener Gehasi an und sagt, das ist richtig klasse hier. Lass uns der Frau auch einen Gefallen tun. Geh mal zu ihr hin und frag sie mal, was ich Gutes für dich tun kann. Und der Gehasi macht das und dann läuft die ganze Kommunikation immer über ihn. Und er geht dahin und sagt, weißt du, mein Herr, der hat gute Kontakte zum König und zu den Heeroberen hier. Du bist auch eine hochgestellte Persönlichkeit. Gibt es irgendwo, wo wir unseren Einfluss für dich geltend machen können? Wo wir dir etwas Gutes tun können? Wo wir unsere Dankbarkeit zeigen können. Und diese Frau gibt eine bemerkenswerte Antwort. Sie sagt, ich wohne unter meinem Volk. Und sie lehnt alles Weitere an Vorteilen ab. Vielleicht sitzt der ein oder andere erfolgsorientierte Mensch in diesem Gottesdienst und denkt, eine glatte Fehlentscheidung. Da ist eine gut vernetzte Persönlichkeit, das ist Vitamin B, wie man es sich besser nicht vorstellen kann, das muss man nutzen. Da ist jemand, von dem kann ich profitieren durch die Kontakte, die da sind. Und vielleicht springt noch ein Geschäft dabei für mich raus. Diese Frau ist völlig anders. Sie hat eine klare Entscheidung getroffen. Sie wollte dienen, ja, und nicht verdienen. Sie wollte dem Elisa und dem Reich Gottes und ihrem Gott dienen. Sie lehnt das ab. Und die Frage, was habe ich davon, kann all unser Tun und unsere Motivation vergiften. Und da ist diese Frau ein fantastisches Vorbild, zu sagen, ich investiere ohne diesen Hintergedanken, was springt für mich dabei raus. Ich habe mich gefragt, warum antwortet diese Frau so, ich wohne doch unter meinem Volk, ich bin Teil meines Volkes. Ich habe das versucht zu recherchieren, nachzuschlagen. Es gibt keine so ganz präzise Antworten. Es gibt so zwei Vermutungen, wohin das gehen könnte. Und eine davon geht in diese Richtung zu sagen, ich bin doch Teil des Volkes Gottes. Was brauche ich mehr? Und wenn das ihre Motivation ist, dann finde ich das einen starken Satz zu sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zum Volk Gottes und ich darf ein erlöstes Kind Gottes sein. Das wären ja die Sätze, die wir heute sagen. Und mehr brauche ich nicht. Ich muss hier nicht das Letzte rausholen aus den Möglichkeiten, die sich vielleicht scheinbar irgendwo für mich ergeben. Diese reiche Frau ließ sich weder von ihrem Reichtum noch von den Möglichkeiten blenden. Sie war großzügig, demütig, und sie war zufrieden mit dem, was sie hatte. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Elisa liegt immer noch auf seinem Bett und sagt, das kann nicht sein. Die war so nett zu mir und ich esse hier immer so gut und das Zimmer ist so klasse. Was können wir der nur Gutes tun? Und der Gehasi hat mindestens eine Eigenschaft, er kann sehr gut aufpassen und beobachten. Und der Gehasi sagt, mein Herr, ich habe da eine kleine Beobachtung gemacht, einen Hinweis an dich. Und zwar ist mir aufgefallen, diese Frau hat keinen Sohn und einen alten Mann. Schwierige Konstellation. Und da denkt der Prophet, das ist gut. Kein Sohn und einen alten Mann. Und zu dieser Zeit muss das eine unglaubliche Qual bedeutet haben, unfruchtbar zu sein, keine Nachkommen zu haben. Etwas, was wir in unserer Gesellschaft uns so nicht vorstellen können, nicht genau erklären können, uns wahrscheinlich auch nicht so richtig reinempfinden können. Ein Stück Ächtung, ein Stück Ausgeschlossensein aus der Gesellschaft, ein Stück die Frage, ist das Strafe Gottes in mein Leben? Und das ist das, was der Gehasi beobachtet und dem Propheten sagt. Und diese Art von Not im Leben dieser Frau, die stand außerhalb der Fragestellung vom Elisa, kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Und sie war auch außerhalb der Machbarkeit und etwas, was man sich mit allem Wohlstand und mit allem Geld nicht kaufen konnte. Es gab eine Not im Leben dieser Frau, mit der hatte sie vielleicht schon lange ihren Frieden geschlossen. Zu sagen, das ist halt so und da lebe ich so, wie das jetzt halt ist. Es ist nicht gut zu sehen, dass Gott hier Wünsche erfüllt, die wir selber schon gar nicht mehr in der Lage sind zu formulieren? Ich greife damit vor, weil der Elisa schickt den Gehasi hin und sagt, du wirst innerhalb von einem Jahr einen Sohn bekommen. Und diese Frau reagiert ganz bemerkenswert. Sie sagt, mach bloß keine Scherze hier mit mir. Das ist nicht lustig. Dieser Bereich meines Lebens tut sehr weh. Und ich möchte nicht, dass du da verletzend mit mir umgehst. Und so sagt sie, belüg mich da bloß nicht. Aber nach einem Jahr ist der Sohn da. Und der Sohn wächst auf und der Sohn wird größer und sie hat Jahre großer Freude damit. Sie lernt allerdings noch etwas in ihrem weiteren Leben, nämlich dass wir immer wieder zurückgeworfen werden können, auch auf die Momente einfach Gott vertrauen zu müssen. Und dass deswegen nicht alles in unserem Leben glatt läuft. Sie hat ein paar schöne Jahre mit diesem Sohn, dann hilft er auf dem Feld. Seinem Vater bekommt einen Sonnenstich, geht noch nach Hause, weil es ihm nicht gut geht, legt sich auf sein Bett und stirbt. Und diese Frau nimmt ihre Füße in die Hand und rennt zum Propheten und sagt, und ich habe dich nicht um dieses Kind gebeten, aber Gott hat es mir gegeben und das ist unfair und das tut enorm weh. Und der Elisa macht sich auf den Weg und er sorgt dafür, dass dieses Kind wieder aufwacht und weiterlebt. Aber sie lernt, ich bin zurückgeworfen auf das Vertrauen zu meinem Gott. Was können wir lernen aus dieser Geschichte für alle die, die wir uns vielleicht eher bei dieser Frau wiederfinden, von unseren finanziellen Möglichkeiten her, von den Lebensumständen, in denen wir stehen? Ich möchte da greifen ins Neue Testament, einen Satz, den Jesus uns gelehrt hat, und ihn ein Stück anwenden auf diese Geschichte. Und da steht Folgendes, und ich zitiere es nicht wörtlich, aber ihr kennt diesen Bibelvers gleich. Gott sieht, wertschätzt und ehrt es, wenn Menschen sich nicht auf ihr Hab und Gut verlassen, sondern nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Und dann sagt Gott, es wird, dann wird ihnen alles andere zufallen. Und so ist das im Leben dieser Frau. Gott erfüllt Wünsche, die sie gar nicht formuliert hat, aber die sie tief in ihrem Herzen trägt, weil sie eine Entscheidung getroffen hat, das Reich Gottes, das Wohl dieses Propheten, die Beteiligung am Reich Gottes an erste Stelle zu setzen in ihrem Leben. Möchte ich einladen, vielleicht auch ein Stück herausfordern, zu sagen, achte darauf, alles in deinem Leben gehört Gott und nutze die Gelegenheiten, die du bekommst, mit deinem Gut Gutes zu tun. Nutze die Gelegenheiten, die Gott dir schenkt und sei wachsam, wo gibt Gott diese Möglichkeiten, mit meinem Gut Gutes zu tun. Gott schaut unser Herz an, Gott schaut auf unsere Motivation und dann auch auf das, was du vielleicht gar nicht mehr so ausdrückst und vielleicht Gott gar nicht erwartest, aber vielleicht überrascht Gott dich dann auch, wenn du zunächst mal auf ihn und auf sein Reich setzt. Die dritte und letzte Geschichte ist, so vermute ich jedenfalls, die bekannteste aus dem Leben von Elisa. Und die ist dann in 2. Könige 5 und es geht um einen Mann aus Syrien, ein armer, reicher Mann. Reich, weil er vermögend war, arm, weil er schwer krank war. Er hatte einen Aussatz, eine chronische, schmerzhafte Infektionskrankheit. Und das ist der Naaman oder Naaman, der uns dort vorgestellt wird. Dieser Mann wird durch eine Sklavin aus dem Volk Gottes, die er hat, nach Israel geschickt und sagt, geh mal zu dem Propheten, der kann dir in deiner gesundheitlichen Not helfen. Und so geht er dahin und er muss im Kontakt mit dem Elisa einiges lernen. Er muss zwei wichtige Dinge lernen, nämlich demütig zu sein und gehorsam zu sein. Sich zu demütigen, etwas zu tun, was eigentlich nicht seiner Würde entsprach und einfach das zu tun im Gehorsam, was dieser Prophet ihm aufgetragen hatte, ob das nun Sinn machte oder nicht. Am Ende dieses Prozesses, und ich möchte gar nicht so stark in diese Geschichte einsteigen, steht eine faszinierende Bekehrung. Dieser Syrer trifft eine Entscheidung, wer in Zukunft sein Gott ist. Er sagt in Vers 15 in 2. Könige 5 folgenden Satz: Siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Der Naaman hat gemerkt, hier ist wirklich Gott gegenwärtig. Und er sagt dann auch, wenn ich jetzt zurückgehe, da werden andere Götter angebetet und ich komme in eine Spannungssituation und der Prophet segnet ihn noch und sagt, sei da ganz entspannt drin. Und da steht noch dieses Segensgeschenk im Raum, dieses Angebot, Gutes zu tun. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt 10 Jahre im Gemeindedienst, Neubekehrungen, die dann gleich Geld mitbringen, sind sozusagen das Schönste, was einer Gemeinde passieren kann. Also was gibt es denn Besseres? Da findet jemand seinen Weg zu Jesus und sagt, und wie kann ich mich jetzt hier finanziell beteiligen? Das ist nicht der Normalfall. Alle Statistiken sagen, dass Bekehrung und Taufe und die Kurve, wann dann Geld nachfließt in Gemeinde, dass die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Die sitzen zeitlich versetzt voneinander. Also es wäre eigentlich großer Grund zur Freude gewesen für den Elisa, zu sagen, Mensch, da hat jemand richtig aufgeräumt in seinem Herzen und ich glaube, grundsätzlich ist das auch in Ordnung. Allerdings lehnt der Elisa das Angebot ab. Mit folgender Formulierung. Er sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es annehme. Eine etwas seltsame Formulierung, das ist eine israelitische Schwurformel, wo nur der eine Teil gesagt wird und der andere, den formuliert man besser gar nicht aus. Wehe mir, wenn ich das annehme. Richtig drastisch, richtig deutlich, auf keinen Fall. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist dem Elisa das so wichtig, hier das Geld nicht anzunehmen? Bevor ich das auflöse, kommen wir mal auf den Gehasi zu sprechen. Der Gehasi ist völlig anderer Meinung. Da kommt ein Syrer, der gehört nicht zum Volk Gottes, der erlebt Heilung, der erlebt, dass es Gott gibt, der gehört nicht zu uns, Der will Geld hier lassen und mein Herr ist so dumm und nimmt ihm nicht wenigstens das ab, was der schon freiwillig anbietet. Und der Naaman ist schon wieder losgezogen und der Gehasi sagt, und wehe mir, wenn ich nicht hinterhergehe. Der schwört auch nur den ersten Teil und den zweiten Teil hat er nicht ausgesprochen, aber ihn erreicht da später etwas. Der Gehasi geht hinterher und er belügt diesen Mann, um an das Geld zu kommen und sagt, mein Herr will das Geld immer noch nicht, aber da sind gerade Prophetenschüler gekommen und die sind so arm dran und die könnten ein paar Mäntel gebrauchen und die könnten ein bisschen Versorgung gebrauchen. Und der Naaman, der freut sich und denkt, ich kann doch noch was Gutes tun und er gibt gerne und bereitwillig diese Dinge. Und der Gehasi, der hat echt Nerven, muss ich sagen. Der lässt sich das alles noch zurücktragen bis ein Hügel vor zu Hause. Und dann bedankt er sich höflich und sagt, den Rest schaffe ich alleine. Nimmt seine Klamotten, schleicht sich hintenrum ins Haus, geht in sein Zimmer, versteckt den Kram und geht wieder vor dem Propheten, als sei nichts gewesen. Ich habe mich gefragt, wenn man tagtäglich mit dem Elisa unterwegs ist, wie kann man auf so einen schrägen Gedanken kommen? Und der wird auch noch gefragt, wo warst du? Und er sagt, ich war gar nicht weg. Und der Elisa sagt, ich war bei allem dabei, ich habe das alles gesehen. Und er sagt dann, ist denn jetzt die Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Öl, Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich finde, diese Formulierung macht deutlich, Elisa schließt das nicht grundsätzlich aus. Er sagt, hier ist es falsch. Völlig falsch. Und so erreicht ihn den Gehasi das, was er nicht ausformuliert hat. Vielleicht hätte er auch was anderes formuliert, was ihm geschieht, wenn er nicht hinterhergeht. Aber er erbt die Krankheit, die der Naaman gerade losgeworden war. Eine schmerzhafte, chronische Hauterkrankung, Aussatz. Ist doch schön, von Gott beschenkt zu werden. Elisa hat das erlebt bei dieser Frau und er hat das genossen, er hat das mit großer Freude genommen. Aber er hatte etwas Wichtiges verstanden, nämlich, dass man bestimmte Dinge nicht miteinander in Verbindung bringen darf. Die Gnade Gottes, das Rettungshandeln Gottes am Naaman durfte in keiner Form irgendwie mit Bezahlung in Verbindung gebracht werden. Das durfte nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube, das sollten wir uns bewusst machen. Die Gnade Gottes ist weder vorher käuflich noch hinterher zu bezahlen. Aber Neid, Missgunst und die Liebe zum Geld haben einen hochgradig zerstörerischen Einfluss auf unser Leben. Und der Gehasi, der war von diesem Neid und von dieser Liebe zum Geld an dieser Stelle innerlich schon so zerfressen, dass er am Ende mit einem Aussatz, einem äußerlichen Aussatz durch sein weiteres Leben geht. Umgekehrt glaube ich, da wo wir dankbar sein können, zufrieden sein können mit dem, was wir haben, dann haben wir eine innere geistliche Positionierung, die unser Leben schützt und es segnet. Und dann können wir das Gute von Gott annehmen. Aber wir werden uns hüten, es in Verbindung zu bringen damit, dass Gott uns gnädig ist, dass Gott uns Gutes erweist, dass wir irgendwie denken, jetzt rechtfertigen wir das Handeln Gottes in unserem Leben. Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen und ein Stück konkretisieren auf unser Leben. Diese Dinge, die wir in diesen drei Geschichten sehen, tauchen nicht einmal auf in der Bibel. Es gibt das immer wieder, dass Gott so handelt. Überlegt mal, wo euch das noch einfällt, wo Gott Vermehrung schenkt, wie bei dem Öl. Selbst im Dienst Jesu finden wir das. Gott ist ein Gott, der aus wenig viel machen kann. Der uns versorgen kann, der uns in absoluter Notsituation herausholen kann. Und er hat es immer und immer wieder getan. Diese Geschichte mit der unerwarteten Schwangerschaft, mit dem Geschenk eines Nachwuchses, mit dem man nicht rechnen konnte, ist auch etwas, was wir nicht nur in dieser Geschichte finden, sondern auch immer wieder mal, dass Gott so handelt und was etwas deutlich macht. Das liegt außerhalb dessen, was du dir kaufen kannst und herbeiführen kannst, wo du etwas zu beitragen kannst, aber wo ich dein Herz und deinen Wunsch sehe und dich versorgen kann mit dem, was du brauchst. Und wo deutlich wird, ich ehre das, was dein Herz ausmacht. Und Gott tut das. Gott ehrt an diesen Stellen demütige Personen, die als allererstes das Reich Gottes in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Und auch das Dritte wird immer wieder deutlich, auch im Neuen Testament, das Heil, die Gnade Gottes ist nicht käuflich. Sie ist nicht zu bezahlen. Wir haben keinen Anteil daran. Es ist ein reines Geschenk Gottes und da sollten wir sehr wachsam sein. Und umgekehrt warnt Gott massiv immer wieder davor, da wo deine Liebe zum Geld dein Leben dominiert, ist dein Leben in allerhöchster Gefahr. Es wird dich und dein Leben kaputt machen. Ich möchte uns zum Ende meiner Predigt ein paar Fragen stellen. Wenn du in Not bist, wenn du weißt, ich brauche da wirklich ein Eingreifen Gottes, wie viele Gefäße bist du bereit zu holen? Bist du bereit, einen Schritt des Glaubens zu gehen und zu sagen, ich rede jetzt mal mit jemandem darüber. Ich bleibe hier jetzt mal kein typischer Deutscher, der über Geld nicht redet und der das irgendwie mit sich ausmacht, sondern der mal zulässt, dass jemand anders mal vielleicht mit mir mit dafür beten kann und dir vielleicht ein Stück Reden Gottes schenkt, vielleicht ganz praktische Hilfe. Vielleicht ist der, den du ansprichst, dann das Geschenk Gottes, der dir hilft, aus dieser Situation rauszukommen, ein paar Dinge zu ordnen, dir weiterzuhelfen und dich zu beschenken. Vielleicht machst du das erste Mal ein wirkliches Gebet aus diesem Bereich deines Lebens und aus dieser Not, in der du steckst und erlebst, wie Gott dich versorgt. Ich stelle immer wieder fest, da wo Leute das tun, erleben sie Gott auf übernatürliche Art und Weise. Und mir hat mal jemand am Ende einer solchen Predigt gesagt, weißt du, das ist immer gefährlich, diese Wunder Gottes in Finanzversorgung zu erzählen, weil das gilt ja nicht generell. Ich habe mich entschieden, ich werde sie immer wieder erzählen, weil ich habe immer wieder festgestellt, wann immer sie erzählt, kommen nach dem Gottesdienst Leute zu mir und sagen, das habe ich auch so erlebt und das habe ich auch so erlebt, weil ich glaube, dass unser Gott so ist und dass er so handelt und dass sich darauf, dass wir uns darauf verlassen können und dürfen. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, bezieht sich auf die zweite Geschichte. Wie viele Gästezimmer baust du? Wie gastfrei und großzügig lebst du? Wenn es dir finanziell gut geht, dann sitzt doch heute mal beim Mittagessen mit deiner Frau oder deiner ganzen Familie und überleg mal nicht nur von der Frage des Zehntens in Gemeinde, sondern wo kann ich jemanden segnen? Wo kann ich ein Stück teilhaben am Reich Gottes? Wo gibt es vielleicht etwas, was mich schon lange begeistert und was ich so teilnahmslos aus der Distanz beobachte, wo ich einfach mich ein Stück reingebe? Wir führen ab und zu so Gespräche zu Hause. Bei der Frage, stimmt das, was wir in die Gemeinde geben? Wo gibt es jemanden, den wir vielleicht mit unterstützen können? Wo können wir jemandem eine Konferenzteilnahme ermöglichen, der das nicht kann oder andere Dinge? Wo lebst du großzügig, ein Stück gastfrei? Wo lebst du so nach dem Vorbild dieser Frau? Und zur dritten Geschichte möchte ich dir die Frage stellen, mit wie viel innerer Gnade und Zufriedenheit lebst du dein Leben? Oder wie stark regiert die Liebe zum Geld dein Leben? Dann nimm das mit heute Morgen, das ist hoch ansteckend und hoch gefährlich und zerstört ein Leben. Ich glaube das wirklich von ganzem Herzen, dass sich da nichts dran geändert hat und dass das auch nicht standardmäßig an Gemeindetüren Halt macht und wir da alle nichts mit zu tun haben. Wir müssen da auf unser Herz und auf unsere Haltung achten, dass nicht Neid, nicht Missgunst, warum hat der andere so viel mehr, warum segnet Gott mich nicht mehr, warum muss es mir so gehen, unser Herz bestimmt und unser Denken bestimmt, sondern Zufriedenheit und Freude über die Gnade Gottes, die ich erlebt habe, und auf dieser Grundlage mein Leben gestalte. Ich möchte abschließen, indem ich euch vier Überschriften noch sage aus diesem besagten Seminar, aus dem diese Inhalte alle gar nicht waren, aber die nochmal das ganz praktisch zusammenfassen. Und zwar gab es in diesem Seminar so ein paar Dinge, die besprochen wurden, nämlich wie gibt man Geld aus, wie nimmt man Geld ein, wie ist das mit dem Geben und wie ist das mit Schulden. Und wie ist es mit Vorsorge? Und dann war die Aufgabe, bringe diese fünf Dinge in die richtige Reihenfolge. Also Punkt 1, wo immer ich das gefragt habe, das hat geklappt. Man muss erst was einnehmen, bevor man was ausgeben kann. Das funktionierte. Dann war, was kommt an zweiter Stelle? Ja, das war schon ein bisschen schwieriger. An zweiter Stelle glaube ich, als göttliches Prinzip, gib Gott, was Gott gehört. An dritter Stelle kam, wenn du Schulden hast, sorge dafür, deine Schulden loszuwerden und bediene deine Verpflichtungen. Als viertes, sei ein guter Haushalter, sagt Gottes Wort, sorge vor für dein Leben. Und wenn du die vier Schritte getan hast, dann bleibt irgendetwas über. Und das sollte deinen Lebensstandard definieren und mit dem solltest du lernen zu leben. Und ich glaube, dass das eine göttliche Ordnung ist, die greift und die stimmt. Und die setzt aber ein bestimmtes Herz voraus, was sagt, okay, ich nehme das an. Ich nehme den Lebensstandard an, der sich daraus dann definiert. Bin darin dankbar, freue mich über die Tatsache, Kind Gottes zu sein, freue mich über all das, was ich habe, freue mich, in Deutschland leben zu dürfen, freue mich vielleicht irgendwann, Verpflichtungen los zu sein, wenn ich sie habe und dann mehr haben zu dürfen. Aber wenn du diesen Kreislauf umdrehst und als allererstes einnimmst und dann schaust, dass du deinen Lebensstandard hältst, dann guckst, was noch für Versorgung überbleibt, dann vielleicht noch irgendwie deine Schulden bedienst, dann wird für Gott nichts überbleiben. Aber wenn du den Segen Gottes haben möchtest, dann mach das andersrum. Und ich glaube, dass Gott das wirklich tun wird, dass Gott dich versorgen wird in größter finanzieller Not, dass Gott deine Herzenswünsche bedienen wird, wenn du das Reich Gottes an erste Stelle setzt und dass, wenn du dein Herz bewahrst, dass du kein Gehasi wirst, dann wirst du Finanzen und die Gnade Gottes nie in falscher Art und Weise miteinander in Verbindung bringen. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen und ich hoffe, es war nicht so schlimm, eine Predigt über Geld zu hören. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für deine guten Pläne mit unserem Leben. Herr, ich danke dir für all das, was ich persönlich in meinen 35 Jahren erleben durfte über deine Treue, über deine Versorgung. Jesus, ich danke dir dafür, dass ich das auch im Leben so anderer Menschen in meinem Umfeld erleben darf, wie du treu bist, wie du gut bist, wie du Dinge in Ordnung bringst. Jesus, ich danke dir für diese erste Gruppe, über die wir gesprochen haben, wo du nicht lange die Schuldfrage stellst und wo du nicht lange Vorwürfe machst, sondern wo du einfach gnädig eingreifst, im Überfluss eingreifst, eine neue Lebensperspektive schenkst. Jesus, ich möchte beten für die, die heute Morgen hier sind und die sich in dieser Geschichte wiederfinden, dass ein Stück Glaube entsteht, einen ersten Schritt zu gehen, noch bevor man was sieht. Jesus, ich danke dir und ich denke, das ist die größte Gruppe hier heute Morgen für alle die, denen es gut geht, Jesus, wo wir reich haben, wo wir mehr als genug haben, sodass wir jederzeit jemanden einladen können, an unseren Tisch setzen können, wo wir vielleicht sogar in der Lage sind, Platz zu schaffen, in unseren Häusern, in unseren Herzen gastfrei zu sein, uns über ein treues Geben in Gemeinde hinaus zu investieren, in das Leben von anderen, in dein Reich zu investieren. Und ich möchte beten, Jesus, dass uns das gemeinsam gelingt, immer wieder neu zu sagen, dein Reich an die erste Stelle. Und wir wollen nach dir und nach deinem Reich trachten, wollen nicht das Geld lieb haben und freuen uns dann zu sehen, wo uns anderes zufällt, wo du unsere geheimen Herzenswünsche siehst und erfüllst und so ein liebevoller Gott bist. Jesus, und ich möchte für die beten, die wie ein Gehasi in der Gefahr stehen, dass die Liebe zum Geld ihr Leben zerfrisst. Egal, ob sie viel oder wenig haben. Gehasi lebte im Umfeld eines Mannes Gottes, der die Wunder Gottes jeden Tag gesehen hat und war trotzdem kaputt im Bereich seiner Liebe zum Geld. Jesus, wen das heute Morgen betrifft, ich möchte dich herzlich bitten, dass dein Geist wirklich Gnade schenkt, das Herz zu verändern, auch Buße zu tun, einen neuen Anfang zu machen und dann nicht stehen zu bleiben und sich rauszunehmen aus dieser Gefahr. Und auch zu begreifen, dass deine Gnade und deine Barmherzigkeit und deine Fürsorge für uns nicht zu kaufen ist und nie zu bezahlen sein wird. Danke dafür, Herr. Danke, dass du uns segnest und dass mit dir zu rechnen ist. Amen.
Andreas, der